Auf Schritt und Tritt.
Manchmal braucht es nur einen Klang, um uns an einen Ort zu tragen, an dem wir noch nie waren und der sich trotzdem vertraut anfühlt. Diese Musik stammt von der Band Tengaton und vielleicht hörst du es auch, den Wind, der über die weite Landschaft zieht, das leise Pulsieren der Erde, das Gefühl von Freiheit, das kaum in Worte zu fassen ist. Die Mongolei ist ein Ort der Extreme und gleichzeitig ein Ort der Einfachheit. Ein Leben im Einklang mit der Natur, mit weniger, aber oft mit mehr Gefühl für das Wesentliche. Hallo und herzlich willkommen bei Auf Schritt und Tritt. Ich bin Melanie Schafe und heute nehme ich dich mit auf eine Reise in die Mongolei. Nicht mit dem Flugzeug, sondern durch Geschichten, Erinnerungen und Musik. Denn meine heutige Gesprächspartnerin, Beate Schenk, kennt diese Welt ganz nah. Sie hat die Weite erlebt, die Menschen kennengelernt und begleitet heute Musiker, die genau dieses Lebensgefühl hörbar machen. So, hallo und herzlich willkommen bei Auf Schritt und Tritt. Und ich bin heute mit der lieben Beate unterwegs. Stell dich doch bitte gerne einmal vor.
Ja, guten Morgen. Ich bin Beate Schenk. Und ich habe viel mit der Mongolei zu tun gehabt und habe auch mit Kunst und Musik zu tun und habe ein Ensemble jahrelang gemanagt und die sind dann zurückgegangen in die Mongolei und es sind aber einige Musiker aus dem Ensemble noch hier und daraus hat sich jetzt ein neues Ensemble gebildet und das ist auch meine Aufgabe, das Management da mit zu übernehmen.
Spannend, total spannend. Wir hatten ja einen Bericht über dich bei uns in der Kreiszeitung und da hast du gesagt, einmal Mongolei und du bist infiziert. Erinnerst du dich an den Moment, in dem dich das Land einfach so gepackt hat?
Ja, also sehr gut sogar. Also das Besondere ist, wir laufen ja jetzt hier im Grünen und das ist irgendwie motivierend. Und in der Mongolei, wenn du in der Steppe bist, hast du ganz, ganz viele Farben. Und die sich ständig verändern. Durch Wolken, durch Sonne, durch unterschiedliche Lichtverhältnisse. Und das ist so begeisternd und so motivierend.
Wie muss man sich diese Steppe vorstellen? Also stelle ich mir jetzt, sage ich mal, so sehr, sehr viel Ockerfarben vor, Orange.
Ja,
das war noch nie da.
Das ist also sehr, sehr unterschiedlich. Im Winter ist natürlich vieles weiß, weil man da minus 40 Grad zum Teil hat und auch Schnee.
Minus 40? Oh, oh.
Aber man hat auch ganz oft blauen Himmel. Und sonst ist halt das Schöne an der Mongolei, die weite Steppe, die Berge, die Wüste Gobi, die ist natürlich ockerfarben, sandfarben. Und sonst, die Steppe, die blüht manchmal. Ne? Also es gibt Gegenden, da wachsen Kräuter, Thymian, Schnittlauch und dann hast du ein Feld, alles lila mit Blüten.
Ach, wie schön. Oh, das klingt so traumhaft. Ja. Ich bin ein absoluter Reisemensch, von daher, du machst mir das sehr schmackhaft.
Okay.
Aber was war denn so dein allererster Eindruck, als du ja in der Mongolei angekommen bist? War das überwältigend für dich? Oder hat man da so einen kleinen Kulturschock ja vielleicht auch bekommen?
Also den hatte ich eigentlich, als ich wieder zurückkam, aber da kann man später nochmal drauf eingehen. Also man kommt ja in der Mongolei an, in der Hauptstadt Ulaanbaatar. Und ja, das ist natürlich ist eine Großstadt. Da leben also etwa die Hälfte der Mongolen. Und es ist sehr unterschiedlich. Ne? Also es ist einmal moderne Architektur. Dann ist es natürlich auch das sowjetische Erbe. Und eben es gibt auch Jurtenviertel in der Stadt.
Ach, mitten in der Stadt?
Mitten in der Stadt, ne? Die gibt es dann so eingegrenzt. Und ja, das ist die Stadt, in der man ankommt, in der der Flughafen ist. Aber das Eigentliche, was ich mit der Mongolei verbinde, ist das Land, die Steppe.
Das kann ich mir gut vorstellen. So die Stadt, die passt da ja irgendwie auch so gar nicht
rein in das Bild in meinem Kopf, was sich gerade so langsam bildet. Ja. Gab es einen bestimmten Augenblick oder eine Begegnung, die für dich alles verändert hat? Das ist vielleicht ein bisschen schwer zu beantworten.
Es ist so, dass der Eindruck in der gesamten Mongolei sehr, sehr viel verändert hat. Mhm. Ja, weil dort begegnet man viel Tradition, dem Nomadenleben, dann natürlich das Leben der Freunde, die ich dort habe. Und das ist einfach so ein großer Unterschied zu dem, wie es hier stattfindet. Ne? Mhm. Also in der Mongolei, es gibt zum Beispiel, ja, es gibt einfach hell und dunkel. Ne? Mhm. Es gibt Tag und Nacht. Ne? Und meine erste Begegnung war mit Mongolen, wo man dann sagt, wir treffen uns um 16 Uhr. Das ist für die unverständlich, dass man sich um 16 Uhr trifft.
Ist das zu früh oder zu spät oder einfach, weil es eine Uhrzeit gibt?
Es gibt einfach so diese Zeit nicht. Ne? Mhm. Es gibt einfach den Tag und die Nacht und nicht bestimmte Uhrzeiten.
Ach, Wahnsinn.
Also jetzt mittlerweile schon, aber zu der Zeit, als ich das erste Mal da war, war das sehr unbekannt.
Ja, völlig verrückt, weil man so, ja, in Deutschland ist es ja alles sehr, sehr zeitgetaktet und da,
genau, und das ist da anders. Das ist da komplett anders und das ist irgendwie auch,
ja, das ist das Schöne daran, ne? Mhm. Das ist so unkompliziert.
Ich habe, wenn ich das richtig gelesen habe, warst du bereits dreimal dort, korrekt?
Ja, genau.
Was zieht dich immer wieder zurück?
Ja, das ist die Begeisterung für die Tradition, die leider auch ein bisschen verloren geht durch die Globalisierung.
Mhm.
Und ja, es gibt immer wie bei vielen Sachen Vor- und Nachteile. Also ich kann mich erinnern an meinen ersten Aufenthalt 2004. Hatte man zwar schon vereinzelt Handys, aber kaum Handyempfang.
Ach, okay.
Und dann wollte Hosso eine Nachricht versenden und stand in der Steppe auf einem Berg und schlug das Handy in die Luft, damit die Nachricht versendet werden kann, in der Hoffnung, dass er eine bessere Verbindung hat. Und das ist mittlerweile anders geworden. Ne? Jetzt kann man also quasi Tag und Nacht kommunizieren, mhm, mit den Freunden. Ne? Das ist ein Vorteil.
Mhm.
Aber es gibt eben auch viele, viele Nachteile. Ne?
Gibt es einen Ort in der Mongolei, der dir ja besonders ans Herz gewachsen ist?
Es gibt so viele wahrscheinlich.
Es gibt ganz, ganz viele Orte und man hat immer bestimmte Verbindungen zu Orten,
was man dort erlebt hat. Also ich habe zum Beispiel einmal, das ist in der Provinz Sumatra, südöstlich, gibt es eine Landschaft mit über 220 alten Vulkanen, die nicht mehr aktiv sind. Und das ist wie so eine Kraterlandschaft. Ne? Und dann hatten wir überlegt, weil es sehr, sehr windig war, man sagt ja zornige Winde, es ist dann sehr kalt, und haben dann in diesem Vulkan ein Zelt aufgestellt, um dort zu übernachten.
In dem Vulkan?
Ja, also das ist ja, es ist kein, ich kann da mal ein Bild zeigen, es ist eben der Krater zu sehen und man hat im Grunde wie so eine Wand um sich rum, ne? Und da ist man dann windgeschützt, ne?
Okay, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, ich werde es wahrscheinlich falsch aussprechen. Bitte, bitte korrigiere mich dann.
Ja.
Du hast den Kilmi-Sänger Kosbaya Danga gemanagt.
Ja, ist richtig ausgesprochen?
Ja, also Danga Kosbaya, das ist der bürgerliche Name. Und sein Künstlername ist Hosso,
okay,
kurz gesagt. Und Hömi ist Obertongesang auf Mongolisch.
Ah, okay, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Was ist eigentlich Hömi?
Wie bist du zur mongolischen Musik gekommen? Also, hat man ja hier in Deutschland so gar nicht im Alltag.
Ja. Ja, dafür wollen wir auch sorgen, dass das mehr wird. Also ich habe Hosso in der Schweiz kennengelernt und war bei einem Konzert. Das war auch draußen. Und ich war einfach total begeistert und fasziniert. Und Hömi muss man sich vorstellen. Es ist also ein Mensch, der mit sich mehrstimmig singt. Also es gibt eine Basslinie und darauf kann man zum Beispiel eine Melodie legen und das hört sich an, als würde man zwei- oder dreistimmig singen.
Gleichzeitig?
Gleichzeitig.
Wie abgefahren.
Ja.
Da muss ich unbedingt mal reinhören. Also es klingt total abgefahren, dass man gleichzeitig auf mehreren Stimmlagen singen kann.
Ja.
Wie lange muss man sowas trainieren?
Ja gut, also Hosso hat angefangen im Alter von 7 Jahren und das ist überliefert worden durch seinen Großvater. Der war ein ganz bekannter Sänger in der Mongolei, in der Westmongolei, im Altai-Gebirge.
Und er hat dann einfach so in der Steppe vor sich hin sitzend gesungen und geübt jahrelang und hatte mit 21 dann das erste Konzert.
Ach, das stelle ich mir einfach total malerisch vor, wie da einfach so eine Steppe ist und da einer sitzt und singt. Irgendwie klingt das für mich sehr malerisch. Was macht den Obertongesang für dich so faszinierend?
Einmal ist es so, wenn man die Mongolei erlebt hat, hat man diese Bilder im Kopf, wie es dort aussieht, in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel im Altai-Gebirge, das ist ja die Heimat auch von Hosso, oder Gobi, die Wüste. Das sind so viele unterschiedliche Landschaften, die es dort gibt. Und das ist irgendwie so, das hat man so im Kopf damit, ne? Und das ist ja der Hömi, imitiert die Naturgeräusche. Also du hörst zum Beispiel die Pferde galoppieren über die Steppe, du hörst das Rauschen des Windes. Alle Naturgeräusche werden nachgeahmt. Ne? Und wow, das ist fantastisch. Und man hört es auch wirklich, wenn man die Musik hört.
Welche Rolle spielt Musik für dich denn beim Verstehen einer Kultur? Also du sagtest ja auch gerade, dass die quasi, also der Gesang quasi so Bilder in deinem Kopf erweckt, dass man die Pferde in der Steppe hört.
Ja.
Und ist das wichtig beim Verstehen dieser Kultur?
Nee, also das Schöne ist, also dass man eigentlich gar nicht Mongolisch sprechen muss, um das zu verstehen. Das ist so, diese Musik ist so sprachenunabhängig zu verstehen.
Das ist ja noch schöner.
Ja, man fühlt das richtig. Ja, man fühlt das richtig, man spürt das. Ne? Und das habe ich also auch erlebt bei Konzerten, dass es Menschen gibt, die sind so berührt, dass die da sitzen und weinen.
Ja, ich gehöre zu diesen Menschen. Ich oute mich. Ich gehöre auch zu diesen Menschen. Ich habe einmal tatsächlich sogar ein klassisches Konzert besucht und das kann man nicht vergleichen mit so einer Band auf der Bühne. Das ist, man wird da irgendwie ganz anders abgeholt.
Ja, das stimmt.
So,
genau.
Da weiß ich nicht. Das geht irgendwie direkt ins Herz. Ja. Aber gut, darüber wollen wir heute gar nicht sprechen. Ich muss jetzt gleich wieder aufpassen, dass ich es richtig ausspreche. Bitte verzeih es mir, wenn es totaler Quatsch ist, dann korrigiere mich gerne. Denn du bist eng mit Alvan Suft Gondor befreundet.
Altan Suft Gondor.
Altan Suft Gondor.
Da ist auch der Kurzname Sufter.
Sufter, das kann ich.
Sufter, das ist einfach. Ne? Das bedeutet schwarze Perle. Und die habe ich auch 2004 in der Mongolei kennengelernt. Und die Frau von Hosso. Mhm. Und witzigerweise, die hat in Deutschland studiert, in Berlin, und spricht perfekt Deutsch.
Ach, ja gut, das macht die Kommunikation einfacher.
Ja, so habe ich sie kennengelernt. In der Mongolei hat Hosso mir sie vorgestellt. Und sie kam dann auch nachgereist nach Deutschland.
Oh, das ist ja noch schöner.
Ja, als die Tochter dann ein bisschen größer war, die war da erst eins. Und dann.
Was zeichnet diese Freundschaft aus, gerade über diese kulturellen Grenzen hinweg?
Ja, es ist eigentlich grenzenlos, kann man sagen, bei der Freundschaft.
Ach, wie schön. Was können wir Europäer für Menschen wie Sufta lernen? Kannst du da irgendwas festmachen?
Ja, ich finde dieses genügsame Leben, das finde ich sehr beeindruckend, ne? Mit wenig auszukommen, nicht Konsum zu verfolgen, sich auf das Wesentliche konzentrieren. Und das Leben, diese Naturverbundenheit, ne? Mit der Natur, in der Natur, mit den Tieren.
Ja, ich glaube, das haben wir gerade in Deutschland sehr, sehr verlernt, gerade mit der Natur so im Einklang zu sein. Das war ja vor ein paar Jahrhunderten auch mal anders. Aber inzwischen haben wir es leider wirklich, wirklich verlernt.
Ja.
Angenommen, ich möchte jetzt die Mongolei besuchen. Und da hast du gesagt im Artikel, dass Individualreisen viel, viel besser sind als klassische Touristenangebote. Warum?
Also es ist so, es gibt einen sehr bekannten Schriftsteller, Galzan Chinak. Der ist Mongole, schreibt seine Bücher auf Deutsch, hat, ich glaube, über 30 Bücher geschrieben. Und der ist mit unserer Familie, steht sehr nah. Und der hat mal gesagt, eigentlich möchte er gar keine Touristen haben in der Mongolei, die machen so viel kaputt. Und es ist mittlerweile so, es wird so der Tourismus zurechtgeschnitten für die Touristen. Ne? Das heißt, die Jurte steht auf einem Betonfundament oder auf einem Holzbrett. Und es wird alles so zugeschnitten für die Touristen. Und das ist aber nicht die Kultur, die eigentlich damit verbunden ist, ne? Dass man eine Jurte immer wieder an einen anderen Ort versetzt. Das ist so wichtig. Ne? Es wird deswegen gemacht, damit die Erde nicht kaputt geht. Also das ist Respekt, Ehrerbietung.
Ja.
Ne? Und die bauen dann eine Jurte auf so einen Betonpfeiler und können dann da 100 Menschen unterbringen. Ne?
Ja, das ist ja im Grunde genau das, was eigentlich nicht Sinn der
Sache
ist.
Das ist nicht die Tradition der Mongolei. Ne? Und dann bieten die an, irgendwie Trekkingtouren mit Kamelen und Nomaden besuchen. Und wenn ich meine Freunde besuche, das sind Nomaden. Mhm. Na, da muss man nicht irgendwie ja. einen Besuch organisieren.
Ja, ich bin schon wieder bei auf Kamelen reiten bin ich schon wieder raus, weißt du? Das ist für mich, in meinem Kopf ist sofort Tierquälerei, auf gar keinen Fall machen. Aber was macht denn für dich eine echte Mongolei-Erfahrung aus?
Ach, es gibt ganz, ganz viele. Es gibt auf jeder Reise neue Mongolei-Erfahrungen. Ne? Also zum Beispiel, man hat ja, wenn man die Mongolei oder die Steppen bereist, außerhalb der Stadt, meistens ein Jeep. Man hat auch einen Fahrer, der auch das Auto reparieren kann. Das ist notwendig. Und man fährt zum Beispiel einfach durchs Wasser, ne? Mit dem Jeep.
Einfach so schmerzbefreit.
Ja, das ist, man muss schon so ein bisschen beobachten. Also die Mongolen, die kennen sich natürlich aus, weil es gibt auch Untiefen im Fluss. Und manchmal beobachtet man, wo die Tiere durchs Wasser gehen und fährt dann genau diese Straße, ne? Weil die wissen das.
Was hat dich denn so am Leben der Nomaden am meisten beeindruckt?
Ja, eigentlich diese Naturverbundenheit, die Tradition, das Natürliche, die friedvoll, ehrerbietige, den Umgang, ne? mit der Natur, mit den Gegebenheiten, mit Wetterereignissen.
Ja, das ist eigentlich so eine wertschätzende Lebensart an die Natur. Trifft das, glaube ich, ein bisschen ganz gut. Also ich verstehe, was du meinst auf jeden Fall. Denkst du, dass wir in Europa von diesem Lebensstil der Nomaden ein bisschen was übernehmen könnten?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Da kann man lange drüber philosophieren. Also es geht ja zum Beispiel schon damit los in der Mongolei, in der Steppe, es gibt keine Zäune. Ne, wo irgendwie die Pferde eingezäunt sind oder das gibt's einfach nicht. Ne? Die sind irgendwo überall, wo Wasser ist, wo Gras ist. Und das ist in Deutschland zum Beispiel oder auch in Europa eben alles anders strukturiert. Ne? Da hat jeder irgendwie seine Parzelle, seinen Besitz. Da ist dieser Anspruch da, etwas zu besitzen und irgendwie etwas einzusperren. Und das ist so gar nicht mongolisch.
Nee, es ist da drüben, in Anführungszeichen. das ist für mich ganz schwer in meinem Kopf, weil ne, ich komme nun mal aus Deutschland, ich kenne die Mongolei nicht. Und es ist so, ich lasse jetzt meine Tiere hier einfach laufen. Und die kommen dann abends zurück zu mir? Oder sieht man zu, dass man sie am nächsten Tag
irgendwie... Die Tiere, die gehen schon irgendwo hin, wo Wasser ist oder wo grünes Gras ist. Und es kommt schon vor, wenn man reiten will, dass man mal eine Stunde die Tiere suchen muss. Ne?
Ach, wie schön. Das ist irgendwie finde ich das total toll.
Gut, es gibt auch, wenn man jetzt irgendwo sich trifft, dann haben die solche Grasbüschel, binden da die Zügel fest. Aber das ist nur für einen kurzen Moment. Eigentlich ist es nicht deren Art, die Tiere einzusperren. Ne?
Was ja auch total schön ist eigentlich. Ja. Ne?
Also da hatte ich ein Erlebnis. Wir waren bei den Eltern meiner Freundin und die haben ein Sanddornfeld und es war 40 Grad im Sommer und dann klappt man bei der Jurte die Filze unten ein bisschen hoch, dass so ein bisschen Luftdurchzug gibt und wir waren erschöpft und lagen da, haben uns ausgeruht und auf einmal fängt die Erde an zu beben. Ne? Und dann wurde es immer lauter und dann kamen hunderte Pferde vorbei galoppiert. Ne?
Wow,
also unglaublich, ne? Dann hinterher eine Staubwolke, also ein tolles Erlebnis.
Ja, das muss wahrscheinlich ein wunderschönes Bild gewesen sein oder vielleicht auch ein bisschen erschreckend, wenn man gerade so, gerade mal die Seele einen Moment
bei mir weiß, es passiert nichts, ne? Es ist friedlich.
Ah, herrlich. Was ich unter anderem auch gelesen habe, dass die Mongolei sich seit der Wende sehr stark verändert hat. Wie nimmst du diesen Wandel wahr und ist da überhaupt was dran?
Ja. Also was ich vorhin schon sagte, dass es eben mittlerweile Mobilfunknetze gibt, man ist erreichbar. Das ist ein Vorteil, vielleicht auch für manche nicht, weil man will ja auch mal die Ruhe haben und nicht immer erreichbar sein. Und was mir aufgefallen ist, das ist ganz ungewöhnlich für uns zu sehen. Du kommst in der Steppe, steht irgendwo eine Jurte und dann ist da irgendwie so eine Solarzelle installiert auf dem Dach. Und dann denkt man, das gehört doch hier gar nicht hin.
Nee, das würde jetzt auch mein Bild komplett zerstören, ja. Ehrlich gesagt. Das passt ja gar nicht.
Ja. Oder es gibt eben dann auch Kühlschränke mittlerweile oder man ist nicht immer mit dem Pferd unterwegs, man ist auch mit dem Jeep unterwegs oder auch mit dem Motorrad. Und das sind halt so, ja, das sind Neuerungen, die teilweise das Leben vielleicht einfacher machen, aber die Tradition verschwindet,
ja,
das Ursprüngliche.
Ja, das ist eigentlich sehr, sehr schade. Ja. Was denkst du, würde verloren gehen, wenn diese Lebensweise auch einfach verschwindet? Also wahrscheinlich die komplette Kultur würde sich
verändern. Ja, die Kultur, die Tradition. Es ist ja so, dass junge Menschen abwandern von der Steppe in die Stadt, weil sie da Karriere machen können. Da können sie einen Beruf ergreifen, der, ich sag mal, nicht mit Hirte oder Viehzucht oder so zu tun hat, Und das ist dann auf einmal eine andere Welt. Das ist nicht mehr das Nomadentum.
Ja klar, einerseits natürlich auch gut, aber auf der anderen Seite finde ich das auch sehr, sehr bedauerlich.
Ja, aber die Kultur geht dadurch schon irgendwo verloren. Ja. Ne? Das ist zum Beispiel in der Mongolei so, dass gerade viele Frauen abwandern. Und dann ist auf dem Land ein Ungleichgewicht. Ne? Es gibt dann mehr Männer und die Frauen sind in der Stadt. Ne? Und es gibt dann keine Familien. Und
ja, so geht die Tradition immer wieder ein Stückchen flöten. Und über die Jahre, das wird noch, glaube ich, noch sehr, sehr herausfordern in den nächsten Jahren.
Ja.
Sehr, sehr schade. Hm. Aber gibt es denn so eine Reisegeschichte, die du uns erzählen kannst, die du absolut niemals vergessen wirst? Ich meine, wir haben das eben schon mit dem Pferd gehört. Das reicht mir eigentlich schon. Da bin ich schon sehr happy, wenn ich sowas höre. Aber gibt es denn noch was?
Also wir hatten einmal eine Autopanne. Deswegen sagte ich vorhin, die Fahrer, die müssen auch die Autos reparieren können. Da ist es natürlich gut, wenn man alte Autos hat, die nicht elektronisch sind, weil die kann man nicht selbst reparieren, nicht in der Steppe. Und da hatten wir einen größeren Schaden und dann, ja, der Fahrer hat dann alles ausgebaut, unter anderem auch die Sitze und dann hatten wir eben 2 Tage Zeit, da in der Steppe zu verweilen, haben uns mit den Autositzen ans Auto gelehnt und haben einfach die Natur genossen. Ne? Und dann irgendwann gab es einen schönen Sonnenuntergang und da standen 2 Trampeltiere und die Sonne ging unter und ich habe irgendwie in dem Moment ein Foto gemacht und das ist so schön geworden, das haben wir nachher als Cover genommen für die CD.
Ach.
Das war ein Zufall einfach, ne? Das war nicht geplant. Einfach.
Aber ein ganz toller Zufall. Ja. Herrlich. Das war doch bestimmt auch einer deiner schönsten Momente, oder?
Das sind so viele besondere Momente.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Begegnungen mit Menschen, ne, die man nicht kennt, die irgendwie herzlich sind und die Gastfreundschaft, das ist schon teilweise beschämend, ne, wenn man überlegt, wie wäre das, wenn hier da jemand kommt.
Was war die größte Herausforderung, die du dort so erlebt hast? Bestimmt die sprachliche Barriere, oder?
Nee, eigentlich gar nicht so. Also man hat, wenn man ganz neu ist, hat man Dolmetscher dabei. Das ist natürlich, muss dann organisiert werden. Und gut, bei meiner Freundin, die spricht perfekt Deutsch, gab es keine Probleme und Hosso auch. Und die anderen Freunde, die sehr, sehr wichtig sind, die jetzt dieses neue Ensemble binden, die sprechen auch mittlerweile sehr, sehr gut Deutsch, ne?
Das ist ja noch einfacher.
Ja.
Herrlich.
Ja.
Wenn du von Fernweh zum Beispiel sprichst, hast du in dem Artikel, den meine Kollegen geschrieben haben, was genau vermisst du, wenn du nicht dort bist? Kannst du das überhaupt irgendwie definieren?
Ja, das ist schwierig. Also schon die Weite, das Unkomplizierte, das Einfache. Mhm. Das einfache Leben. Ich habe zum Beispiel, als ich nach der 2. Reise zurückkam, auch auf Anraten von Galsan Chinaker, der gesagt hat, ihr in Deutschland, ihr wohnt alle in viel zu großen Häusern und dachte, recht, ne? Bin ich durchgegangen und habe gedacht, Mensch, was brauche ich nicht, ne? Und habe erstmal ganz viele Dinge verschenkt. Und
ja.
Das war schön, diese Erleichterung, ne?
Ja.
Und bei den Nomaden ist das eben, die haben so wenig, die können innerhalb einer halben Stunde ihre Jurte abbauen und das verladen auf ein Trampeltier und ziehen weiter.
Das ist Wahnsinn, oder?
Wenig und sind so genügsam und so lebensfroh.
Das ist Wahnsinn. Ja, wir besitzen halt einfach zu viel. Ja. Ich bin kürzlich gerade umgezogen. Ich kann dir ruhigen Gewissens sagen, ja, tun wir. Tun wir definitiv. Gibt es etwas aus der Mongolei, das du in deinem Alltag in Deutschland mitgenommen hast? Also hast du in Anführungszeichen so eine kleine Marotte entwickelt, die du dort gelernt hast? Oder irgendwie, weiß nicht, kochst du immer was regelmäßig?
Ja, also wenn wir kochen zum Beispiel jetzt war dieses neue Ensemble Tengaton. Die waren hier und haben also einmal eine Woche und dann mit einer Pause noch eine 2. Woche geprobt für ihre CD. Und diese Musik zu hören, das ist einfach fantastisch. Man hat immer diese geistigen Bilder im Kopf, dass man dort ist und spürt das. Das ist einfach, ja, für die Seele, das tut einfach gut.
Ja, die holt einen dann so ein kleines bisschen zurück in den Urlaub.
Ja, das war schon mehr als Urlaub eigentlich.
War mehr Arbeit für dich?
Nee, nicht Arbeit, sondern irgendwie einfach einen Teil des Lebens dort zu verbringen. Mhm. So hat sich das angefühlt. Ne?
Wie schön.
Und dann ist natürlich durch diese Freunde, dann wird auch mongolisch gekocht. Ne? Mhm. Und dann.
Was ist so ein Gericht aus der Mongolei? Damit habe ich mich nämlich zum Beispiel gar nicht befasst. Ja? Erzähl mal, gibt es da irgendwas, was, weiß ich nicht, wenn ich jetzt mongolisch essen möchte, was würdest du mir vorschlagen?
Also man muss das unterscheiden. Es gibt leider viele Restaurants, da steht dran mongolisch und das sind aber keine Mongolen.
Ja,
das merkt man dann, wenn man reingeht und auf mongolisch eine Begrüßung sagt und merkt, die verstehen gar nichts. Ne? Und wenn man sich dann die Speisekarte anguckt, also Mongolen essen halt überwiegend Fleisch und Milchprodukte, das, was sie haben.
Ist das eher so eintopfmäßig oder?
Also es wird einfach viel mit, Milch wird getrocknet, wird dann konserviert auf dem Jurtendach. Das kann man dann so knabbern. Mhm. Dann das Fleisch wird auch getrocknet oder es wird eben gekocht und dann hat man eine Feuerstelle in der Jurte und da ist ein Topf. Man hat ja eigentlich nur diesen einen Topf und wenn das dann gekocht ist, dann stellt man den hin und da steckt dann ein Messer drin und jeder nimmt sich dann was.
Ach, wie schön.
Ne, so ist das traditionell. Es ist natürlich heute mittlerweile auch. Heute gibt es auch Mongolen, die Geschirr haben. Gut, die haben diese Trinkschalen. Da wird dann Milch draus getrunken oder dieser Milchtee mit Salz. Mhm. Und eben auch gegessen sonst.
Und Gewürze finden sie ja in der Natur, richtig?
Ja, und sie brauchen eigentlich gar keine Gewürze, weil das Fleisch unheimlich aromatisch ist durch die Kräuter, die die Tiere fressen.
glückliche Kühe ja, oder glückliches sozusagen. Vieh, sage ich jetzt einfach mal.
Ja, genau.
Für wen ist eine Reise in die Mongolei eigentlich so besonders geeignet?
Ja, das ist, also ich möchte jetzt nicht dieses Wort Abenteuer, das ist irgendwie, passt nicht, das ist ja der falsche Ausdruck, ne? Das ist irgendwie, man muss sich einlassen, ne? Und das wollen und das verstehen.
Ich glaube, man kann dort auch ganz gut zu sich selber finden, oder?
Ja.
Also
ja.
So stelle ich mir das zumindest vor, so wenn ich jetzt irgendwie, also ich bin bei solchen Sachen, wenn ich jetzt wirklich, hier ist ja auch so eine Weite, und würde ich mich jetzt hier an den Baum setzen, dann würde ich wahrscheinlich auch einfach über mich, über mein Leben sinnieren. Ja. Und ich glaube, sowas könnte ich mir da sehr, sehr gut vorstellen.
Ja, absolut.
Was sollte man denn unbedingt mitbringen in so einem Fall? Also nicht im Koffer, sondern im Kopf.
Ja, also wichtig ist, sich darauf einlassen können. Und mir hat man da gesagt, das erste Mal, als ich in die Mongolei gereist bin, bring ein Lied mit.
Ein Lied?
Die singen unheimlich viel.
Ach.
Singen sehr, sehr viel.
Okay, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Welches Lied hast du mitgebracht?
Ich habe kein bestimmtes. Ich habe einfach Melodien im Kopf gehabt und mich dann so ein bisschen darauf eingelassen.
Also es ist ein sehr musikalisches Lied.
Ja, ach, schön. Schon. Also auch die Lebensfreude wird dadurch ausgedrückt. Ne?
Ich muss da wirklich nachher mal, wenn wir die Podcast-Aufnahme fertig haben, muss ich da mal reinhören. Ja. Ich bin jetzt total neugierig geworden. Wirst du selber wieder dorthin reisen oder vielleicht sogar häufiger als sonst?
Ja, das weiß ich noch nicht, aber doch auf jeden Fall schon. Das ist irgendwie, ist schon eine innige Verbindung dazu da.
Mhm. Ich habe eine ganz persönliche Frage an dich. Hat dich die Mongolei als Mensch auch einfach verändert?
Nee, also richtig verändert nicht, einfach manche Dinge nochmal bewusst gemacht, dass wir eigentlich hier in einem Wohlstand leben, der uns nicht unbedingt wohltut.
Ja, würde ich glaube ich auch so unterschreiben. Wenn du die Mongolei in drei Worten beschreiben müsstest, welche drei wären das?
Oh, das ist ganz schwer.
Ich weiß, ich bin bekannt für meine gemeinen Fragen.
Also, wenn ich jetzt sage blauer Himmel, das sind zwei Worte, aber ich kann sagen himmelblau.
Ja,
das ist ein Wort. Ja, dann die Weiten, der Steppe und die Musik, die mich in den Bann zieht.
In den Bann zieht und die du ja auch managst.
Ja, genau. Und da habe ich noch eine kleine Überraschung gleich.
Eine Überraschung für uns?
Ja.
Oh, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin besonders gespannt. Wir können nämlich tatsächlich auch langsam, aber sicher schon zurückgehen. Du hast mir so viel erzählt, ich musste erstmal alles verarbeiten, weil das sind so schöne Sachen. Würdest du mir, also mir persönlich, wir haben uns ja nur so ein bisschen im Gespräch kennengelernt, würdest du mir persönlich raten, einmal die Mongolei zu besuchen und meine eigenen Erfahrungen zu machen?
Oh ja, das ist die Frage. Wenn dich sowas sehr interessieren würde und du bereit bist, dich einzulassen. Weil es ist ja nun, wenn du in der Steppe bist, auch nicht unbedingt ein Fünf-Sterne-Hotel. Ne?
Mhm.
Also ich habe zum Beispiel als mein Sohn 15 Jahre alt war, ihn mitgenommen in die Mongolei. Und mir war wichtig, ihm zu verdeutlichen, dass es eben nicht immer einen vollen Kühlschrank gibt, kein Handy, kein Computer. Und das hat bei ihm ganz viele entscheidende Veränderungen hervorgerufen, ne? Dass wenn man Hunger hat in der Mongolei, da gibt es eben, gut, mittlerweile gibt es das, du kannst überall Sachen kaufen in den Orten, aber wenn du richtig in der Steppe bist, eben auch nicht und dann musst du auf die Jagd gehen.
Oh, das stelle ich mir aber auch schwierig vor. Also ja, klar, man konsumiert Fleisch, aber ich glaube, ja, das Vieh halt selbst zu jagen, da muss es ja auch ausgenommen werden und geschlachtet und dieser ganze Klimbim, der da dran hängt.
Ich glaube, das würde mir tatsächlich sehr schwer fallen. Also da würde ich, glaube ich, das würde ich, glaube ich, eher anderen überlassen.
Also es gibt ja Hirten, die haben eine Schafherde, da muss man nicht auf die Jagd gehen. Aber es gibt ja auch diese Adlerjäger, die mit Adlern jagen. Und dann werden in der Mongolei auch Murmeltiere gegessen, eine Delikatesse.
Okay.
Und ja, da muss man dann schon. Oder ich hatte ein Erlebnis, ich bin mit einem Mongolen morgens losgeritten. Wir wollten zum Angeln und hatten so... Ja, bis mittags das Ziel erreicht, ein Gewässer. Und dann hat der Angler nach einer halben Stunde den Angelhaken verloren. Er hatte nur einen einzigen an einer Schnur.
Und was hat er dann gemacht?
Ja, und dann sind wir stundenlang so durch das knöcheltiefe Wasser gelaufen und haben versucht, diesen Angelhaken wiederzufinden. Ach, das war eine Kostbarkeit.
Mhm. Ja, wenn es einer aus Metall war, kann ich mir das gut vorstellen. Aber ich habe gerade so im Kopf, dass man ja so Knochen dann im Grunde theoretisch nutzen könnte, weil die werden ja sicherlich auch alles vom Vieh dann nehmen.
Ja, ja, ja.
Das finde ich immer sehr, sehr wichtig und sehr, sehr schön, wenn halt wirklich, wenn dann schon das ganze Tier genutzt wird.
Ja.
Möchtest du uns noch irgendwas, also für unsere Hörerinnen und Hörer, mitgeben? Sei es nun betreffend der Musik oder einer Reise, wo sie vielleicht Interesse geweckt hat. Also bei mir hat es Interesse geweckt, das kann ich dir so sagen.
Ja, also was schön ist, wer diese Musik kennenlernen möchte. Gut, es gab jetzt gerade ein Konzert von Tengerton in der Elbphilharmonie in Hamburg zum 1.3. Und wir werden auch hier im Umkreis einige Konzerte organisieren. Das erfährt man dann durch die Presse.
Also durch uns.
Ja. Ja, und sonst möchte ich einfach so, wie ich das auch gemacht habe, ich habe ein Lied mitgebracht und ich möchte euch auch ein Lied mitgeben gleich.
Oh ja, das ist schön. Dürfen wir das im Podcast auch nutzen?
Unsere
Hörerinnen und Hörer, das
ist cool. Ja.
Das ist schön.
Also meine Freundin Kulan, die kommt gleich hierher und bringt ihre Pferdekopfgeige mit.
Also damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist ja mega.
Ja. Gut, Management heißt organisieren, ne?
Ja, stimmt.
Zusammenfügen.
Ja. Das ist ja super toll.
Also leider, sie singt kein Hömi.
Mhm.
Das können eben nicht alle. Ihr Mann singt Hömi, aber der ist heute, hat keine Zeit. Aber ihr könnt euch einen Eindruck verschaffen über die Pferdekopfgeige.
Ja, da bin ich mal gespannt. Da kann ich mir nämlich so gerade gar nichts drunter vorstellen.
Ja, also das
zumindest nichts, was nett aussieht.
Also ein ganz tolles, traditionelles mongolisches Streichinstrument.
Mhm. Wahnsinn, jetzt werden wir hier auch noch überrascht. Das ist ja toll.
An dieser Stelle möchte ich ganz kurz einen Moment einhaken. Die Musikerin Kulan hat uns überrascht mit ihrer Pferdekopfgeige, einem Instrument, das tief in der mongolischen Tradition verwurzelt ist. Was jetzt folgt, ist kein einfaches Musikstück. Es ist ein Stück Kultur und ein Stück Geschichte und vor allem ein Moment zum Zuhören. Viel Spaß mit einem Auszug aus dem Stück »Das weinende Kamel«.
Sonst kann ich natürlich auch Tipps geben. Also wichtig ist, wenn man die Mongolei bereisen möchte, wenn man wirklich was erleben will, sollte man individual reisen. In kleinen Gruppen, nicht mit 100 Menschen zusammen, das ist bestimmt keine Freude.
Nee, ich glaube, das artet da noch so einen Stress aus. Ich meine, Pauschalreisen, klar, sind natürlich ganz nett.
Ja.
Aber ich glaube, in so einer kleinen Gruppe ist es, ja, man kann es besser erleben, man kann es besser fühlen,
denke ich. Ja, genau, absolut.
Dann würde ich aber an dieser Stelle schon mal sagen, vielen, vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast und diese wahnsinnig tolle Geschichte erzählt hast. Das ist so spannend und aufregend alles.
Sehr gerne.
Ich hoffe, wir hören uns bei Zeit nochmal wieder, wenn wir ein Hömi-Konzert in der Nähe besuchen.
Ja.
Ansonsten vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.